Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Blackouts, langanhaltenden Stromausfällen und der Frage, warum Vorsorge privater Art, aber auch für Unternehmen von besonderer Bedeutung ist. Anlass der Folge ist, dass mich mein heutiger Interviewgast auf LinkedIn kontaktiert hat bzw. einen Kommentar geschrieben hat auf mein Interview, was ich mit Professor Rieck geführt habe, und sagt, naja, also die Aussage, dass man mal für 3 Tage vorsorgen könne, ist ja schon fast gefährlich, weil ja bekannt sei, dass die Vorsorge für 3 Tage nicht ausreicht, sondern dass man eben eigentlich 14 Tage vorsorgen muss als Privatmensch. Ich muss ihm insofern natürlich recht geben, als dass die Bewältigungsfähigkeit des staatlichen Bevölkerungsschutzes dahingehend eingeschränkt ist, dass eine Vorsorge von 14 Tagen bei großen und flächendeckenden Katastrophen sicherlich notwendig ist. Gleichwohl war das Ziel meiner Aussage, überhaupt zu forcieren, dass Menschen sich über Vorsorge Gedanken machen. Ich finde es ganz spannend. Insofern habe ich gesagt, okay, dann lassen Sie uns doch mal ein Interview machen. Wir werden gleich im Interview dann über diese Themen sprechen. Zunächst aber mal eine Einordnung. Was ist eigentlich ein Blackout? Was ist ein langanhaltender Stromausfall? Was ist ein Stromausfall? Ein Blackout ist ein Stromausfall, eine Versorgungsunterbrechung in weiten Teilen des europäischen Stromnetzes. Ich habe jetzt versucht, im Vorfeld zu recherchieren auf den unterschiedlichen Seiten, auf der Seite der Bundesnetzagentur, aber auch auf der Seite von anderen Institutionen, und da wird immer als erstes gesagt, naja, das deutsche Stromnetz, das ist ganz doll sicher und da muss man sich gar keine Gedanken machen. Das ist dann die Einleitung, das finde ich ganz interessant, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, dass man erstmal zu hören bekommt, alles ist gut. Ich habe dann aber doch noch eine Quelle gefunden, die zum einen so ein bisschen definiert, was ein Blackout ist, und zum anderen auch eine offizielle Verlautbarung gefunden, die sich in einer Bundestagsdrucksache findet, zu den Folgen eines Blackouts.
Ein Versorgungszusammenbruch, auch Blackout genannt, ist ein großflächiger Stromausfall. Er betrifft eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig. Zitat: Stromausfall, eine Risikoanalyse, Webseite der Bundesregierung. Die Wahrscheinlichkeit eines lang andauernden und das Gebiet mehrerer Bundesländer betreffenden Stromausfalls mag gering sein. Trete dieser Fall aber ein, kämen die dadurch ausgelösten Folgen einer nationalen Katastrophe gleich. Zitat, Bundestagsdrucksache, 17/56/72.
Jetzt bezieht sich diese Aussage auf Stromausfälle, die mehrere Bundesländer betreffen. Ein Blackout ist vielleicht sogar noch weitreichender, tangiert sogar ganze Länder im europäischen Verbundnetz. Die technischen Details werde ich gleich im Interview erörtern. Was aber klar sein muss, ist, dass nicht alles, was in der Presse als Blackout bezeichnet wird, tatsächlich ein Blackout ist. Wir hatten sehr, sehr wenige solche Ereignisse. Wir hatten mal im Münsterland einen relativ langen Stromausfall, der auch einen großen Teil betroffen hat. Das könnte man schon als Blackout bezeichnen, aber so einen klassischen Blackout gab es in der Historie jetzt noch nicht. Insofern ist die spannende Frage, die ich erörtern möchte: Wie sind wir denn vorbereitet? Wie wahrscheinlich ist das? Warum beschäftigt sich jemand eigentlich mit Blackouts? Und was können Unternehmen, aber auch Privatpersonen tun, um sich auf solche Ereignisse vorzubereiten? Ich bin sehr gespannt und viel Spaß beim Interview. Ja, mein heutiger Gast ist Herbert Sauruck. Er ist, wird vielleicht gar nicht selbst bezeichnet, der Blackout-Papst sozusagen. Aber er ist internationaler Experte für Blackout und Krisenvorsorge und Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Herbert, herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Es gab ja einen ganz konkreten Anlass, mit dem möchte ich dann gleich mit dir sprechen. Aber erstmal meine Frage: Wie wird man denn
Wie wird man denn Blackout-Experte? Wie bist du dazu gekommen?
Na, echt zufällig, weil ich vom Hintergrund her eben Berufsoffizier bin oder war, bis 2012 im Cybersicherheitsbereich tätig gewesen bin und durch ein Studium ab 2011 auf dieses Thema gestoßen bin, zuerst über Smart Metering, nicht? Und da war mir dann schon klar, das hat ja Auswirkungen auch auf die Versorgungssicherheit und da habe ich dann beschlossen, mich da weiter zu vertiefen und festgestellt, ja, es gibt niemanden, der sich wirklich interessiert dafür, noch konkrete Vorbereitungen und da habe ich dann eben den Entschluss gefasst, 2012 auszusteigen und es auf eigene Faust weiterzumachen als Wanderprediger im Dachraum, wo ich versuche, das Thema in die Breite zu bringen.
Okay, als Wanderprediger, das ist ja eine interessante Selbstbezeichnung. Kommt daher dann auch die Bezeichnung Blackout-Papst, oder?
Ja, die wurde mir dann irgendwann zugeschrieben halt auch. Ja. Nicht meine eigene Wahl.
Okay. Genau, der Anlass, dass wir uns zusammengesetzt haben, war zum einen standest du auf unserer Liste, zum anderen aber auch, ich habe ja bei Professor Rieck in dem Interview mit ihm gesagt, dass es schon mal eine gute Idee wäre, wenn die Bevölkerung 3 Tage vorsorgt. Und dann hast du gesagt, na ja, das ist ja schon fast fahrlässig, nur für 3 Tage zu empfehlen, weil eigentlich müssen die Leute 14 Tage vorsorgen. Muss ich dir natürlich recht geben, selbstkritisch. Meine Intention war ja, dass sich Menschen überhaupt mit der Frage der Vorsorge beschäftigen. Aber woher kommen denn die 14 Tage und warum kannst du mit so inbrünstiger Überzeugung sagen, dass man sich eigentlich mindestens für 2 Wochen vorbereiten muss?
Ja, das ist jetzt 13 Jahre praktische Erfahrung. Ich unterstütze Gemeinden, Unternehmen, Konzerne, Gesundheitssystem, Behörden und so weiter und sehe, was die Praxis draußen der Fall ist, wie gut die vorbereitet sind und vor allem, welche Auswirkungen ein großflächiger Stromausfall nach sich zieht. Es geht beim Blackout ganz wichtig, dass man das auch definiert. Was ist ein Blackout überhaupt? Nämlich ein überregionaler, das heißt mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffender und länger andauernder Stromausfall. Das ist das Auslösereignis. Aber viel entscheidender ist, mit jeder Stunde Stromausfall steigt auch der Infrastrukturausfall und damit der Versorgungsausfall. Und das ist nicht, wie viele noch kommunizieren, behaupten oder glauben, dass wenn der Strom wieder geht, dann geht wieder alles normal weiter, wie wir das halt bei normalen Stromausfällen gewohnt sind, sondern wir haben nach wenigen Stunden, und das ist so meine Einschätzung, ab 6 Stunden aufwärts bei einem Großflächenausfall ein massives Logistikchaos zu erwarten, nämlich der Ausfall der Lieferketten. Und damit kommen wir auch auf diese 14 Tage Puffer, die ich propagiere. Es gibt in Deutschland die Aufforderung 10 Tage. Ja, kann man vielleicht auch noch mitgehen. Ich habe das mal hinterfragt, warum 10 Tage. Die Aussage war, das in der Vergangenheit ausgereicht hat. Aber in der Vergangenheit hatten wir andere Situationen. Und meine Erfahrung ist eben, dass es nach dem Stromausfall, auch wenn der nur einen Tag dauern sollte, wahrscheinlich Tage dauern könnte und je länger der Stromausfall dauert, desto wahrscheinlicher und desto länger wird das auch der Fall sein, wird das dauern, bis die Telekommunikationsversorgung wiederhergestellt werden kann. Das heißt, Handyfestnetz, Internet, möglicherweise Tage, hoffentlich nur, bis das wieder alles funktioniert, einfach durch Hardware-Schäden, Störungen, dann auch Überlastungen. Und ohne Telekommunikation gibt es halt keine Logistik, keine Warenproduktion, Verteilung oder auch keine Treibstoffversorgung. Und damit kommen wir auf jeden Fall Richtung Ende, im besten Fall Ende der ersten Woche, eher dann schon 2. Woche, bis das wieder anlaufen kann. Aber hier auch die Erfahrung, das ist dann nicht so wie normal, wo einfach das funktioniert, sondern man muss schauen, wo ist was kaputt worden, wo habe ich noch Lageware, wie kann ich das wieder überhaupt im Umlauf bringen, inklusive der Treibstoffnachschubsversorgung. Und wenn das nicht halbwegs wieder funktioniert, inklusive Verfügbarkeit Personal, komme ich eben zu keiner Versorgung. Und wenn die Leute nur wenige Tage, wie wir derzeit wissen, der Stand ist, zu Hause haben, dann wird es sehr schwierig, das wieder hochzufahren, weil ja die Mitarbeiter nicht in die Arbeit kommen, wenn sie nicht selbst versorgt sind zu Hause. Und dann kommen wir in einen Teufelskreis, den man kaum durchbrechen kann. Und die 14 Tage, das ist jetzt, ja, wo ich sage, wenn wir schaffen, dass die viele Menschen 14 Tage sich selbst versorgen können, und wenn es nur 10 sind, kann man auch das auf 14 Tage streichen, erweitern oder kommt man auch da drüber und dann kann man schon wieder was improvisieren. Aber wenn nach eben 3-4 Tagen schon ein Großteil ein Problem hat mit der Eigenversorgung, dann wird es sehr schwierig, das wieder zum Laufen zu bringen.
Naja, ich habe versucht, die Studie nochmal zu finden. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe mal gelesen, es gab irgendwie eine Befragung, dass in Deutschland wirklich nur ein Bruchteil überhaupt bewusst vorsorgt, sondern die Leute sind eben gerade in Großstädten, ich nenne das immer so Just-in-Time-Versorgung. Ne? Also irgendwie, ich gehe nochmal am 24-Stunden-Rewe vorbei und habe dann Flughöhe vielleicht noch fürs Wochenende was vorgesorgt. Insofern ist das Delta zwischen 14 Tagen und 2 Wochen, zwischen 0 Tagen und 2 Wochen natürlich extrem. Ja.
Ja. Also es gibt Untersuchungen in Österreich, es gibt auch vom Berlin Cut-Leuchttürme damals untersucht 2015 und immer wieder so Umfragen. Man kann sagen, in groben ein Drittel maximal 4 Tage, ein weiteres Drittel eine Woche rund und ein Drittel länger als eine Woche. Und da gibt es halt dann ganz einen kleinen Teil, diese sogenannten Prepper, die sich auch für Wochen, Monate oder so vorbereiten. Das Problem in Deutschland ist eben dieses Runterspielen, und sobald das Thema irgendwie in den Medien thematisiert wird, wird es sofort immer mit Prepper und dann vor allem mit der, durchaus auch die mit der rechten Szene, die sich da ein bisschen wohlfühlt, in Verbindung gebracht und damit eigentlich das ganze Thema Vorsorge diffamiert. Ne? Also wir müssen eben von dem Null bis sehr wenig bis zum Extremen in die Mitte kommen. Und wenn die breite Masse einfach sagt, ja, die Woche, 14 Tage, die schaffen wir, dann ist das auch nicht so interessant für Prepper oder sonstige Extreme, die es in irgendeiner Form immer geben wird. Aber meine Erfahrung ist vor allem in Deutschland ein mediales Problem, weil das immer ins Extreme getrieben wird und diffamiert wird in letzter Konsequenz, was wir in Österreich zum Glück nicht hatten bisher. Also eigentlich immer seriöse Umgangsweise mit diesem Thema, auch mit dem Thema Vorsorge. Und das ist ein wesentlicher Beitrag, wie man das eben sieht und dann auch umsetzt.
Tatsächlich ist es so, es ist auch so ein bisschen natürlich auch kritisch in Deutschland einen Podcast über das Thema zu machen, weil man ja an der Diskussion um erneuerbare Energien im Grunde nicht vorbeikommt, weil Netzstabilität im Wesentlichen natürlich daran hängt. Und ich will heute das auch nochmal sagen, es geht hier nicht darum, irgendwie den Klimawandel in Frage zu stellen oder so, sondern es geht natürlich um eine ganz sachliche, technische Diskussion auch, um Wahrscheinlichkeiten. Aber vielleicht nochmal zurück zu dieser Befragung. Ich meine, wenn wir da jetzt das in so Drittelscheiben aufteilen und mal annehmen, dass das normal verteilt ist, die Vorsorge, gibt jetzt für mich keinen Grund, warum die nicht normal verteilt sein soll, dann ist die Kurve natürlich extrem flach. Das ist so das eine, was ich da mitnehme. Und das andere ist der Rand derer, die dann wirklich 14 Tage vorsorgen. Also das sind ja dann irgendwie, die fallen ja außerhalb der Standardabweichung. Der scheint mir relativ klein zu sein. Also wir haben hier tatsächlich ein Vorsorgeproblem. Ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, wir lösen ja vieles staatlich, beim Bevölkerungsschutz irgendwie nie in Deutschland, aber wir lösen ja vieles staatlich. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, das Delta schließt jetzt der Staat. Wie realistisch ist denn das?
Völlig unrealistisch, weil wie sollen staatliche Strukturen, sofern sie verfügbar sind, das kompensieren, was die Wirtschaft im Alltag sehr effizient, hochoptimiert sicherstellen kann und das im Störungsbetrieb nicht mehr kann. Also das ist völlig unrealistisch. Und daher, es geht an der persönlichen Vorsorge und das eben über zumindest eine Woche drüber nichts vorbei, weil das ist die wesentliche Basis, damit alles andere irgendwie zum Funktionieren gebracht werden kann. Weil immer das Problem, wenn das Personal zu Hause ein Problem hat und sich nicht selbst versorgen kann oder die Sicherheitslage eskaliert, kommt es nicht in die Arbeit, um irgendeine andere Struktur aufrechtzuerhalten oder um die Systeme wieder hochzufahren. Und das ist uns einfach nicht bewusst. Und ja, es ist halt diese Friedensdividende, die wir mitgenommen haben und wo wir uns in einer sehr fahrlässigen Position gebracht haben, inklusive, dass eigentlich die staatlichen Strukturen auch nicht handlungsfähig sind oder vorbereitet sind oder existieren. Wobei nie schwarz-weiß, entweder oder, sondern immer sowohl als auch. Es gibt natürlich einzelne Bereiche, einzelne Akteure, die sehr wohl sich vorbereiten und mehr leisten können. Aber es ist in der Masse irrelevant. Wenn 80 Millionen Menschen jetzt in Deutschland ein Problem haben, dann helfen ein paar Tausend oder auch 100.000 Helfer nicht wirklich weiter. Ne? Und das muss man einfach bewusst machen. Und das ist halt das Szenario, das anders tickt als alles, was wir bisher kennen. Und wenn man nur die A-Flut hernimmt, wenn man da eben die Beispiele hört, wie dort die Hilfe nicht funktioniert hat, weil sie hat nicht funktioniert und es war nicht möglich, die Ressourcen, die dann auch verfügbar waren, sinnvoll einzusetzen. Und dann sagen wir haben eine Großlage, wo weite Teile Deutschlands betroffen sind, auch wenn dort die Infrastruktur schädlich nicht vorhanden sind, dann ist das nicht beherrschbar. Punkt.
Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch so ein bisschen strukturelle Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Ich glaube, so segmentiert und föderal, wie das in Deutschland ist, ist der Bevölkerungsschutz in Österreich nicht aufgestellt. Insofern ist Österreich vielleicht auch mal, also ich gucke da immer gern hin, weil da gibt es natürlich wahrscheinlich auch durch dein Wirken vieles, was sich da getan hat in den letzten Jahren. Aber das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es ist natürlich nicht so vergleichbar, dass dann jeder Landrat im Grunde auf sich gestellt ist. Ich würde ja sogar sagen, in einem Blackout-Fall, wenn keine Kommunikation funktioniert, ist es nicht der Landrat, sondern es ist der Bürgermeister vor Ort als Rückfallebene, als Gefahrenabwehrbehörde, die dann tätig werden muss. Und das ist natürlich hochkomplex, wenn ich mir vorstelle, meine Stadt mit 14.000 Einwohnern, wenn der Bürgermeister hier mit der Feuerwehr, die er hat, mal gucken, wie viele dann zur Arbeit, zur Feuerwehr kommen, das ist ja eine rein freiwillige Feuerwehr, anfangen soll, Menschenleben zu schützen. Ja, mal abgesehen davon, dass ja wahrscheinlich Brände ausbrechen. Aber was wären denn so die Szenarien, die man in den ersten Stunden, also du hast jetzt gesagt, nach 6 Stunden, ich habe auf LinkedIn gelesen, da haben sich Leute, war irgendwie ein 2-stündiger Stromausfall irgendwo in Süddeutschland, da wird gesagt, ui, das ist ja schon schlimm. Also wenn 2 Stunden schon schlimm sind, sind 6 Stunden ja wahrscheinlich absolut schlimm. Was passiert denn nach diesen 6 Stunden, so mal ganz plastisch?
Naja, es ist, man muss auch in der Vorsorge auch Bewältigung sagen, es gibt ein klares Stadt-Land-Gefälle. Also am Land geht es natürlich leichter, weniger Probleme oder erst zeitverzögert. Im städtischen Umfeld geht es natürlich viel schneller. Ne? Ein Kernproblem ist, dass in vielen Supermärkten die Kühlvitrinen nach 3 bis 4 Stunden Stromausfall zum Wartungsfall werden. Das heißt, da muss ein Techniker kommen, um diese wieder in Betrieb nehmen zu können und auch Ersatzteile haben und Kühlmittel. Damit würde das schon eine längerfristige Unterbrechung der Kühlketten und damit der Versorgung mit sich bringen. Das andere ist, dass halt dann viele Dinge wirklich in dieser Zeit gestoppt sind. Wir haben jetzt eben am letzten Freitag, 21. Juni, ein wirkliches Blackout am Balkan gehabt, das nur 2 Stunden gedauert hat. Und ich habe da jetzt einige Kontakte dort angesprochen, welche Erfahrungen gemacht wurden. Ich habe eine Rückmeldung aus Albanien bekommen. Ja, es ist nicht aufgefallen, weil das ist dort normal, dass es immer wieder Stromausfälle gibt. Ne? Und daher muss man immer aufpassen, wenn man sagt, okay, da hat das eh nichts passiert. Ja, 2 Stunden waren noch im völlig normalen Bereich, auch wenn es großflächig war. Und zum anderen sind die in den Regionen, es gab letzte Woche noch ein zweites Blackout in Ecuador, 18 Millionen betroffene Menschen. Aber die sind es gewohnt, dass nicht immer alles funktioniert und dass es größere Probleme gibt. Und das ist der Fluch für uns in Mitteleuropa speziell, vor allem im Dachraum, weil bei uns alles immer funktioniert. Nicht nur Strom, sondern auch Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung, Gesundheitsversorgung etc. Gehen wir davon aus, dass es Naturgesetz mehr oder weniger. Ne? Und gleichzeitig haben wir dadurch kaum Rückfallebenen, weder individuell noch organisatorisch, auch in den Unternehmen. Ich habe erst jetzt eine Veranstaltung wieder gehabt mit Beherbergungsbetrieben. Ja, und die Feststellung war, es gab 2 Teilnehmer, die sind aus einer Region, wo es regelmäßig zu Stromausfällen kommt, also zu lokalen Ausfällen, und die sind natürlich vorbereitet. Die haben ihre Ablaufpläne und die Erfahrungen auch gemacht, was passiert, wenn man die nicht hat. Und die anderen haben gesagt, ja, wir haben eigentlich nichts. Ne? Also gerade jetzt auch Hotelbetrieb und so weiter, wenn ich sage, ja, ich habe keinen Ablaufplan und ich weiß nicht, wie die Gäste beruhige und schaue, dass die Situation mal im Griff bleibt, nur beim normalen Stromausfall, da reden wir noch gar nicht jetzt von längerfristig. Ne? Und dann natürlich die Erkenntnis, ja, versorgen können wir es nicht. Ne? Und ja, schicken wir es heim. Ne? Dann sage ich, ja, bitte nicht, weil die können draußen nicht tanken und wenn die irgendwo auf der Strecke liegen bleiben, haben wir noch ein größeres Problem. Und das ist das Problem, das für viele so weit weg ist, dass man eben nicht nur auf den normalen Stromausfall, den man kennt, denkt und denkt, okay, kann die Leute wegschicken, weil, ja, kommen schon an, nicht? Das wird dann nicht gehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach realisiert, die Dinge eskalieren dann exponentiell in etwa. Das heißt, mit jeder Stunde Stromausfall werden die Probleme massiv größer und dementsprechend länger dauert auch die Wiederherstellung. Und wie gesagt, ich habe immer wieder Akteure, die sagen, ja, 1-2 Tage Vorbereitung reicht eh, weil dann geht der Strom eh wieder und dann ist eh wieder alles normal. Nein, eben nicht. Und vor allem auch der Wiederanlauf nach der Phase 2, also wenn die Telekommunikation wieder funktioniert, wir reden da von Wochen, Monaten und länger, weil etwa erwartet wird, dass binnen Stunden europaweit Millionen Tiere verenden könnten oder wären, weil eben die Landwirte auf längere Ausfälle nicht vorbereitet sind in der Regel. Und das hat natürlich massive Versorgungsausfälle in Folge, was dann kommt. Ne? Oder ich sage, ja, Hotelbetrieb oder was auch immer, wenn ich nicht im Lebensmittelsektor oder Gesundheitssektor tätig bin, wird in den ersten Wochen wahrscheinlich keiner die Dienstleistung oder das Produkt nachfragen, wenn ich gerade in einer Überlebensfrage war und schauen muss, dass das wieder halbwegs stabil wird. Ne? Und daher hängt es auch davon ab, bin ich eben in diesen zwei Sektoren tätig, dann muss ich natürlich schauen, dass ich möglichst wenig Schäden davon trage, möglichst viel aufrechterhalten kann, möglichst rasch wieder den Betrieb aufnehmen kann. Bin ich in einem anderen Sektor, der jetzt nicht für das Überleben entscheidend ist, dann habe ich dort Zeit, weil da kann ich sagen, die Leute schauen, dass sie sicher nach Hause kommen, die Mitarbeiter. Und wenn wir wieder hochfahren, das ist dann nicht so dringlich. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, erst wenn ich anrufen kann. Das heißt, dass ich die Mitarbeiter im Schneeballsystem kontaktiere, über die Führungsebene und sage, bist du in der Lage, überhaupt wieder zu kommen? Dann habe ich gleich die Rückmeldung. Und da muss ich wissen, sind meine Lieferanten, meine Kunden überhaupt in der Lage, wieder was anzunehmen, zu liefern? Und das zu orchestrieren wieder und zu synchronisieren, das wird einfach dauern, weil da einfach mit großen Schäden auch beim Ausfall schon zu rechnen ist. Und das wieder in Gleichgewicht zu bringen, wird sicher eine große Herausforderung und dauern.
Ich finde den Hotelbetrieb oder Beherbergungsbetrieb als Beispiel spannend. Mein Credo wäre ja immer zu sagen, na ja, klar kann man irgendwie viel Geld in Parallelstrukturen im Bevölkerungsschutz packen. Man könnte aber natürlich, jetzt wohne ich ja auch in einer Touristenregion, sagen, wir haben viele Hotels. Ich glaube, dass man die mit einem überschaubaren Aufwand im Vergleich zu, wir machen da Notfallkonzepte, die gänzlich parallel strukturiert sind, wahrscheinlich ja auch dahin käme, dass die Hotels eine Lebensmittelversorgung beispielsweise gewährleisten können, in Kooperation mit den lokalen Supermärkten und so weiter. Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen das größte Problem. Ich wüsste nach 6 Stunden nicht, ich weiß glaube ich nicht mal, wo ein Notbrunnen ist, muss ich mal jetzt sozusagen selber gestehen, werde ich mir nachher mal angucken. Aber ich habe natürlich dann relativ einfach das Problem, dass ich keinen Ort habe, wo ich hingehen kann, wo ich Informationen bekomme. Und das macht es natürlich für die politische oder für den Bürgermeister, der dann hier die Gesamtverantwortung hat, natürlich auch schwer, Informationen zu streuen, wie es jetzt weitergeht. Also wie siehst du das, die Einbindung von gewerblichen Strukturen in Lösungskonzepte ist nach meiner Wahrnehmung, diskutieren wir das überhaupt nicht. Aber das könnte, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen durchaus auch hilfreich sein, weil man dann eben auch eine gewisse Awareness bei den Mitarbeitern zum Beispiel erzeugt.
Genau. Ganz zentraler Punkt, also erlebe ich immer wieder auf Gemeindenebene, wenn man sagt, wir laden auch jetzt die anderen Stakeholder im Unternehmen ein, Infrastrukturbetreiber und so weiter, und meistens versucht man auf der Behördenebene das anzugehen, sagen, nein, wir müssen möglichst breit einladen, inklusive eben Schulen, Kindergärten oder Gesundheitswesen, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, und da ist sehr oft dann die Rückmeldung von den Teilnehmern, ja, wir können schon was leisten, aber wenn man uns nicht fragt, was vorher nicht der Fall war, dann wissen wir nichts, können wir nichts vorbereiten und dann funktioniert es auch nicht mehr. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, Blackout. Eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder für das Individuum, aber auch nicht für Unternehmen oder für die Gemeinde, weil ja alle rundherum selbst betroffen sind und keine freien Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Und das heißt, alles, was ich in der Situation brauchen könnte, muss ich jetzt vorbereiten, abstimmen und vorhalten, soweit ich auch Ressourcen brauche. Und genau das Beispiel auch, ja, in Österreich haben wir es mittlerweile so, es gibt einen gemeinsamen Ablaufplan für die Supermärkte, wie eben die Waren abgegeben werden sollen. Du hast das eher angesprochen, auch beim Interview mit dem Professor Rick. Das ist einmal ein Plan, der jetzt mit den Filialen und Mitarbeitern vorbereitet wird, der ganz wichtig ist, glaube ich, einfach um Win-Win-Situation zu schaffen. Wir haben sehr viele verderbliche Waren, die sonst alle entsorgt werden müssten und die aber noch hoffentlich großteils genutzt werden können. Und wir haben da Aussagen aus dem Großhandel, die sagen, im schlimmsten Fall haben wir die dreifache Jahresmenge an Entsorgungsgütern auf einmal. Und das ist auch ein Thema, wo ich gerade dahinter bin in Österreich. Ja, was heißt das dann? Wie kriegen wir das überhaupt auf die Reihe? Und vor allem jetzt bei den Sommertemperaturen, wo das sehr schnell dann lebendig wird, nämlich unangenehm lebendig. Das heißt, wenn wir da nicht aufpassen, haben wir sofort eine Gesundheitskrise, die wir aber nicht mehr beherrschen können, weil die Medikamentenversorgung ja auch nicht funktioniert und auch wenn sie technisch funktionieren würde, die Ressourcen nicht verfügbar sein für eine Großlage, ne? Und daher ist es ganz wichtig, eben dieses vernetzte Denken, das ich immer propagiere. Man muss über den Tellerrand schauen, wo kann ich Synergien nutzen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, weil das ist die einzige Chance, dass man mit so einem wuchtigen Szenario umgeht. Und innerhalb vom Betrieb einfache Handlungsabläufe eben zu definieren. Wir haben da von der Gesellschaft für Krisenvorsorge eben einen einfachen Leitfaden zusammengestellt, der generisch überall anwendbar ist. Eben wie gehe ich das Ganze strukturiert an? Und was mir auch immer wichtig ist, Pareto-Prinzip, das heißt mit 20% des Aufwandes 80% des Erfolges zu erzielen. Also es geht nicht um alles absichern, was völlig unrealistisch ist, aber die low-hanging fruits vor allem mitzunehmen, und das sind in der Regel vor allem die organisatorischen Abläufe, inklusive, dass die Mitarbeiter wissen, es passiert in der Nacht und in der Früh geht nichts mehr. Sollen sie jetzt in die Arbeit kommen oder vielleicht eh gleich zu Hause bleiben, um keine Ressourcen zu verbrauchen, weil nichts mehr geht? Oder welche Schlüsselkräfte müssen vielleicht doch kommen, um irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen noch vorzunehmen? Oder auch beim Ausfall unter Tags, weil ich sage, den Mitarbeitern im Vorfeld zu vermitteln, es besteht keine unmittelbare Gefahr. Das heißt auch keine Notwendigkeit, irgendwie unüberlegt zu handeln, sondern eher mal zusammensetzen, durchgehen, wie sind die weiteren Abläufe, wieder runterkommen, keinen Kopf bekommen und dann richtig handeln. Weil das ist ein Riesenthema im Winterhalbjahr dann. Wenn ich sage, ich komme jetzt auf normalem Weg nicht nach Hause, gehe vielleicht zu Fuß oder irgendwie anders, da draußen ist dann wirklich finster, und zwar stockfinster, außer der Mond scheint gerade. Das heißt, ich habe erhöhte Verletzungsgefahr, wenn ich nicht rechtzeitig nach Hause komme, und die Rettungskette funktioniert nicht, weil die Telekommunikation natürlich nach wenigen Minuten ausfällt. Und daher ist gescheit, ich habe ein Dach über den Kopf, was ich auch als Unternehmen, Organisation mir vorher überlegen sollte, dass zumindest die erste Nacht oder eine große Anzahl vielleicht übernachten können muss. Und da geht es nur ein Dach über den Kopf, ein Wasser wäre noch günstig, aber alles andere brauche ich nicht, ne? Weil das geht schon, aber keine unnötigen Gefährdungen, Eigengefährdungen eingehen auch. Ne?
Ja, gut, das Ganze ist natürlich schon auch immer ein bisschen komplexer. Ich habe ja auch eine kleine Tochter. Ich denke dann gerade, was mache ich denn eigentlich? Also ich habe da sicherlich eine Antwort, aber jetzt denke ich, ich versetze mich in den Mitarbeiter, der in einer Finanzbuchhaltung in so einem Unternehmen arbeitet und sagt, aber was ist denn mit meiner Tochter? Die muss ja irgendwie aus dem Kindergarten geholt werden oder wird die da weiter betreut oder wie komme ich denn da hin? Wie erreiche ich die? Also ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen, dass man selbst in einem sehr engen Ökosystem eingebettet ist, was ganz viele Fasern hat, die es durchaus Sinn macht, mal zu beleuchten, glaube ich. Und einfach nur mal durchzudenken und zu sagen, okay, vielleicht bleiben die Kindergärtner dann doch länger oder sowas. Ne?
Ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer klar anspreche, das ist nämlich der erste große Stressfaktor, was ist mit meinem Nachwuchs, ne? Und in Österreich haben wir es zum Glück mittlerweile so, dass alle Schulen ein Informationsblatt zu Schulbeginn an die Eltern ausgeben. Was ist der Ablaufplan? Oder auch abfragen, wer darf alleine heimgehen oder wie soll es sein? Es ist noch nicht ganz optimal, weil man versucht, das Problem auch möglichst schnell loszuwerden, indem man sagt, wir schließen, wir wollen auch heimgehen. Aber damit verstärkt man das Chaos. Ne? Weil in gewissen Regionen habe ich nicht die Möglichkeit, wenn ich in einer Stadt wohne und öffentlich unterwegs bin, werde ich nicht zur Schule, zum Kindergarten kommen und die Kinder abholen können. Und daher glaube ich, wäre das Sinnvollste, wenn man im Großen vermittelt, wenn jeder in seinem Verantwortungsbereich darauf schaut, dass wenig schiefgehen kann zusätzlich, schaffen wir das gesamte Chaos zu minimieren. Aber wenn jeder versucht, nur seine Haut zu retten, dann wird es ziemlich chaotisch und es wird sehr schwer, das irgendwie wieder zu stabilisieren. Ne? Aber es zeigt wieder, es ist vor allem die Vorbereitung. Es geht einerseits um die Basisvorsorge, Wasser für mehrere Tage zumindest. Es geht um Medikamente und Erste-Hilfe-Ausrüstung und um die Lebensmittel und inklusive Sonderbedürfnisse, Kleinkinder, Pflegebedürftige, Angehörige, Haustiere darf man auch nicht vergessen. Wenn ich das habe und die Absprache in der Familie, wie könnte man umgehen, wer könnte wen abholen oder alternativ, wenn ich in der Arbeit bleiben muss, wer könnte das übernehmen oder auch mit den Einrichtungen reden, was ist euer Plan, wie glaubt ihr das abzuwickeln und da auch zu vermitteln, dass wichtig ist, dass eben Bildungseinrichtungen jetzt vom Kindergarten bis eben größer auch eine Verantwortung haben und nicht einfach sagen können, wir machen zu, dann könnte man schon vieles abfangen. Aber derzeit ist halt eher, ja, geht uns nichts an oder Problem abwälzen, nicht, ja, das soll dann der Katastrophenschutz machen. Ja, der Katastrophenschutz hat sicher keine anderen Themen, wie jetzt Kinderbetreuung zu übernehmen. Das ist eigentlich verantwortungslos, aber das ist durchaus oftmals der Zugang auch.
Das höre ich ganz oft. Oder die Stadtwerke werden da schon einen Plan haben. Ich bin ja auch viel bei Stadtwerken, also bei Netzbetreibern unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber, Fernleitungsnetzbetreiber, die werden das noch irgendwie hinkriegen. Aber die haben natürlich das gleiche Problem, wenn der Strom ausfällt. Wie wollen die ein Umspannwerk besetzen, wenn der Mitarbeiter nicht kommt, weil er sagt, ich muss ja mein Kind betreuen? Also ich sag mal, das ist ja auch eine rationale Handlung zu sagen, da bin ich mir erstmal selbst am nächsten, weil das hat ja auch Angst und braucht Mama und Papa. Aber ich glaube, das ist vielleicht ja noch handelbar, aber man darf sich ja nicht der Illusion hingeben, dass bis zur letzten Netzebene jeder Netzbetreiber einen klaren Plan hat, wie er das Netz betreibt. Also ich bin da auch immer, da wird dann gesagt, naja, wir besetzen die Station, sag ich, und dann sitzen die da 14 Tage, die Leute in so einer dunklen Station weiß nicht, warten auf einen Anruf. Also das ist ja auch illusorisch. Man braucht nicht glauben, dass die kritischen Infrastrukturen da, zumindest in Deutschland, gut vorbereitet sind.
Ja, und besetzen, wir haben ja viel Personal durch Automatisierung abgebaut. Das heißt, die Frage ist, wie viel Personal habe ich auch, ne, um was zu besetzen oder wie viel zu besetzen. Also das ist, ja.
Und ich glaube, genau, also wir haben jetzt ein schönes Zukunftsbild gemalt und gesagt, das wäre ja ganz toll. Ich würde sagen, man muss heute relativ klar sagen, das bricht erstens absolutes Chaos aus und wir haben das ja auch in der Pandemie gesehen. Ich glaube, dass staatliche Einrichtungen relativ schnell zu sind. Also Schulen sind zu, Kindergärten sind zu. Und leider haben wir ja das nicht, dass die Supermärkte irgendeine Absprache hier haben. Wir haben das ja auch mal versucht, beziehungsweise André Röhl hat das mal versucht, in einem Forschungsprojekt zu lösen. Das ist ja auch gerade bei den großen Ketten schwierig. Also Rewe-Franchise-Nehmer, der wird das noch irgendwie lösen, aber die Aldi-Filialleitung, die ist eben konzerngesteuert und sagt, weiß ich doch nicht, sondern ich mein Scope of Responsibility, da muss ich in der Konzernzentrale fragen und die gibt keine Antworten, weil die erreiche ich nämlich.
Na, das ist ganz der wichtige Punkt. Es war ja in Österreich so, dass die vier großen Akteure, Konzerne, sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen einen gemeinsamen Plan, der auch dann vom Großhandel übernommen worden ist oder adaptiert worden ist, so dass alle das Gleiche machen. Und jetzt ist so, dass die Konzernleitung den Filialen die Freiheit gibt und sagt, wenn ihr das macht, ob sie die Freigabe von uns, wenn sie es nicht macht, ist das auch okay, weil wir können es nicht vorschreiben. Ne? Und stimmt es euch mit den Gemeinden ab, weil es ja dann auch um Zusammenhalt wieder geht. Es braucht da Sicherheit, es braucht da Ordnungsdienst, damit man das geordnet abgeben kann. Ne? Also es ist da vieles möglich, es braucht halt nur auch die Top-Down-Unterstützung, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ne?
Nee, und ich glaube, es braucht, und da stimme ich zu, das ist sicherlich zwischen Land und Stadt auch nochmal anders, aber ich glaube, es braucht eben auch, ich nehme nochmal den Begriff Ökosystem in den Mund, es braucht natürlich auch smarte Lösungen. Also ich sag mal, es spricht ja nichts dagegen, dass der Fußballverein dann als Sicherheitskraft irgendwie wirkt oder weiß ich nicht, wäre jetzt ein bisschen Stereotyp, aber der örtliche Judoverein, der kann da irgendwie sicherlich auch, kann da sicherlich auch unterstützen. Ich muss nochmal mit dem reden, ich muss die Leute zusammenbringen und üblicherweise sitzt halt der Filialleiter der Rewe-Filiale nicht mit dem Vereinsvorstand vom Fußballverein zusammen. Und diesen Prozess zu moderieren, wäre, glaube ich, wichtig. Die Erfahrung zeigt leider, dass wir da insbesondere auf der Ebene der Gemeinden und Städte, ja, ich würde schon fast sagen, eine Resistance haben, weil die immer sagen, das muss ja der Kreis machen. Und der Kreis, das müssen aber die Gemeinden machen. Und dann zeigt jeder aufeinander und machen tut keiner was. Ich kann da nur noch mal zu aufrufen, wenn es irgendwie hier ein Bürgermeister hört. Ich glaube, man kann verschiedene Akteure kontaktieren. Die Mail vom Herbert Sauer packe ich in die Shownotes. Einfach mal eine E-Mail schreiben, sich vielleicht einen Vortrag buchen. Ich komme auch gern. Einfach um hier mal anzufangen, weil wir stehen da, glaube ich, auf der Stelle und wollen dann auch immer gleich eine große Lösung haben. Und die brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir brauchen eine Lösung für jede einzelne Gemeinde.
Genau. Und wir haben in Österreich auch umfassende Arbeitsmappe für Gemeinden ausgearbeitet. Begonnen für ein Bundesland aus einem Forschungsprojekt auch heraus, wo wir 300 Controls mehr oder weniger definiert haben, was ihm alles an Themen anfallen kann, ist natürlich nicht in jeder Gemeinde alles relevant, aber ich glaube, dass man da schon sehr fundiertes Werk hat, wenn man das hernimmt und es gibt auch eine verkürzte Version von mir, damit man mal überhaupt ins Thema reinkommt und mal realisiert, was da alles notwendig ist, zu betrachten, dann kann man relativ rasch auch da weiterkommen. Und wir haben auch über die Gesellschaft für Krisenvorsorge mittlerweile eine sehr breite Community mit mehreren hundert Teilnehmern, vor allem aus Bayern entstanden, aber jetzt auch aus anderen Ländern schon involviert, wo wir alle paar Monate einen Austausch auch starten und auch Inputs liefern, wie man das angehen kann oder welche Erfahrungen andere gemacht haben. Also es ist da sicher einiges möglich, aber es braucht halt auch, ich sage immer, die Top-Down-Kommunikation. Und solange das lächerlich gemacht wird, heruntergespielt wird, verharmlost wird, wird natürlich der auf der Gemeindeebene sich nicht den Kopf machen, wenn er eh 10 andere wichtigere, dringende Themen jetzt hat, die gerade bei ihm brennen. Ne? Und wieder sowohl es auch, natürlich ist das auch alles notwendig, aber wir sind in einer Situation, das Blackout am Freitag war das dritte in der Geschichte Europas, also 1976, 2003 und jetzt 2024. Und die Lage spitzt sich eigentlich laufend weiter zu. Und wir wissen zwar nicht, wo es passieren wird, welche Größe, wie lange es wirklich dauern wird, aber es gibt da durchaus jetzt, wenn nicht alles so optimal läuft wie am Freitag, was halt auch einiges mit Glück zu tun hatte, dann wird es länger dauern. Und unsere Einschätzung ist ja in Österreich durchaus einen Tag, wenn wir uns selbst wieder hochfahren müssen. Deutschland kann es eine Woche dauern, bis der Strom wieder überall fließt. Und das wäre eigentlich schon die absolute Grenze, wo das noch reversibel ist. Nämlich nicht nur stromseitig, sondern vor allem telekommunikationsseitig. Und ohne Telekommunikation fahren wir keine Gesellschaft mehr hoch. Das muss uns einfach klar sein, wie dünn die Decke ist, auf der wir unterwegs sind. Vor allem, weil wir es halt ignorieren und glauben, das gibt es ja nicht.
Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Frage stellen zu deiner Einschätzung zu den Katastrophenschutzleuchttürmen. Ich stelle die aber hinten an, ich schreibe mir die auf, weil wir jetzt natürlich so ein bisschen bei der Frage sind, warum ist das Thema relevant? Ich meine, wir haben, glaube ich, 892 Netzbetreiber, 450 davon machen in Deutschland Stromnetzbetrieb. Das heißt, wir müssen hier also beim Hochfahren eines Netzes, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass weite Teile ausgefallen sind, ein paar hundert Akteure auf unterschiedlichen Spannungsebenen konsolidieren, die, und das ist jetzt ja so ein bisschen auch mein Beratungsthema, unterschiedliche Betriebskonstellationen fahren. Also der eine hat einen Netzführer, hat einen Betriebsführer beauftragt, der nächste hat es nicht, der dritte macht es alleine, der wieder nächste hat gar keine IT in seinem Netz. Das ist ja sehr, sehr diffizil. Vermutlich sind die 400 sehr, sehr individuell. Also das ist ein ganz komplexes System. Aber wo kommt denn zum einen jetzt die kritische Situation her? Also sozusagen, warum ist das ein kritisches Thema? Warum müssen wir denn mit dem Blackout rechnen? Auch wenn auf jeder Webseite der Bundesrepublik Deutschland steht, ist alles ganz unwahrscheinlich. Weiß ja nicht, dass es nicht wahrscheinlich ist, das heißt einfach, es ist unwahrscheinlich. Ich glaube, das propagierst du ja auch. Du sagst ja nicht, es kommt jetzt nächste Woche dazu, sondern da herrscht ja, glaube ich, Einigkeit drüber. Gleichwohl steckt natürlich in der Aussage auch drin, das ist nicht auszuschließen. Also warum ist das zum einen, warum besteht das Risiko? Und machen wir erstmal, warum besteht das Risiko eines Blackouts?
Ja, das ist sehr umfassend und eben, ich beobachte jetzt das seit 13 Jahren und die Entwicklungen sind eben dramatisch. Es hängt einerseits natürlich mit der Energiewende zusammen, dass wir das alte großtechnische System auf viele Millionen Kleinkraftwerke umrüsten, die nicht steuerbar sind. Im konventionellen Kraftwerk habe ich den Speicher in der Primärenergie, ob das Wasser, Kernenergie oder Gas, Kohle ist. Und ich kann da variieren, je nachdem, was der Bedarf gerade ist. Und jetzt haben wir aber den Umstieg auf Wind und Sonne, wo ich eben das nicht steuern kann und große Fluktuationen habe. Und das, was massiv verabsäumt wurde, ist eben parallel eben funktionierende Einheiten, nämlich mit Speichersystemen und auch Flexibilitäten und so weiter aufzubauen, sondern es gilt derzeit alles und das in ganz Europa, das ist ja das erschütternde PV-Ausbau ohne Ende. Ohne, dass das Netz das wirklich mehr aufnehmen kann. Also wir haben jetzt bei uns in Österreich die Situation, dass wir am Wochenende 3000 Megawatt Wasserkraft abdrehen, weil so viel Photovoltaikstrom da ist, den man sonst nicht brauchen kann. Also wir haben punktuell hohe Überkapazitäten, wo wir andere auch erneuerbare abtreiben müssen. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass mit dem Abschalten der konventionellen Kraftwerke die Stoßdämpfer des Systems, warum das so stabil bisher war, auch abgeschaltet werden müssen. Das sind nämlich die Generatoren, die den Strom erzeugen. Ist die momentane Reserve, die abrupt Laständerungen eben abpuffert. Und das war auch wahrscheinlich Teil des Problems am Freitag am Balkan. weil so viele Erneuerbare aus PV im Netz waren, waren weniger konventionelle Kraftwerke da und der Puffer nicht, um das abzufedern. Wenn da ein Laststoß passiert, was durch einen Leitungsausfall dann passiert ist. Ne? Das heißt, einerseits fluktuierende Erzeugung, fehlende Speicher, alternde Infrastruktur kommt auch noch on top. Dann geht es weiter, Fachkräftemangel, steigender Stromverbrauch, der Strommarkt, der keine Rücksicht auf die Technik, auf die physikalischen Rahmenbedingungen nehmen muss. Und das ist eine Gemengenlage, die halt immer mehr kumuliert. Und dann haben wir jetzt begleitend auch noch die geopolitische Lage. Das heißt, verstärkt Cyberangriffe auch im E-Bereich, aber auch die Androhung von Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Einen hatten wir ja schon, Nord Stream, nur zur Erinnerung, beziehungsweise auch immer wieder Angriffe auf die Bahninfrastruktur, aber auch Strominfrastruktur, was die Allgemeinheit nicht mitbekommt. Und es ist einfach die generelle Komplexitätssteigerung, die das Ganze fragiler macht und irgendwann ist ein Ereignis zu viel. Und nur um das Bild auch ein bisschen bildlich zu verdeutlichen, in Deutschland waren vor 20 Jahren etwa eine Handvoll, zwei Handvoll Eingriffe im gesamten Jahr erforderlich, um die Systemstabilität sicherzustellen. 2022 waren das 12.000 Eingriffe und 2023 über 15.000 Eingriffe und wir werden das heuer wieder toppen. Das heißt, wir haben eigentlich schon permanent kritische Eingriffe, um einen größeren Ausfall zu verhindern. Und natürlich, wenn ich nur 10-mal im Jahr eingreife, dann habe ich nicht hohe Handlungskompetenz und wäre überrascht. Aber wenn ich permanent eingreifen muss, dann ist das eine Stresssituation, die in der Regel nicht gut ist. Wir sehen aber auch wieder andere Beispiele, auch letzte Woche in Ostdeutschland, wo 17 Gittermasten durch einen Orkan zerstört worden sind, wo zwei Leitungen ausgefallen sind, wo es eigentlich schon kritisch ist, also auf der Übertragungsnetzseite. Und es hat keine größeren Auswirkungen gehabt. Es waren 7.000 Mittelspannungskunden betroffen, aber jetzt nicht größer oder länger andauernd, weil das ein Gebiet war, wo es nicht so hochkritisch ist oder gut vernetzt war, wo das ausgeglichen werden kann. Das kann aber in einer anderen Situation, wo schon eine sehr angespannte Situation ist, dann der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Oder jetzt diese Woche wieder Strommarkt, die Marktmodelle haben das nicht mehr rechnen können, das Ganze ist zerfallen in die Länder, auf die Länderebene und in Deutschland hatten wir gestern einen Strompreis statt 100 Euro pro Megawattstunde von 2.300 Euro. Auch in Österreich ist er extrem Auswuchs gewesen. Ja, und jedes Mal höre ich, ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Und eigentlich haben wir nicht damit gerechnet und es hätte nicht passieren dürfen. Und jetzt haben wir gerade in einer Woche zwei solche Ereignisse, die nicht passieren hätten dürfen, die aber durchaus weitreichende Auswirkungen haben. Das zweite zum Glück nur finanziell. Aber je mehr wir die Komplexität steigern, desto wahrscheinlicher wird, dass Überraschungen auftreten. Und das ist meine Botschaft. Und das andere ist die Vorsorge. Ich propagiere das natürlich vor allem für das Thema Blackout, aber es gibt auch andere Ereignisse, die uns treffen könnten, ob das ein großflächiger Internet- oder Datenverbindungsausfall ist, würde sofort auch in die Richtung Versorgungsengpässe gehen, Erdbeben oder auch eben Hochwasser, Starkregenereignisse, wo ich lokal das Problem habe, das durchaus wahrscheinlich ist, dass ich davon betroffen sein kann, dass einfach in meiner Umgebung nichts mehr geht. Und auch kürzlich eine Teilnehmerin gesagt hat, ja, wir hatten so ein Ereignis vor 10 Jahren zwar, aber nach 3 Tagen sind uns die Lebensmittel ausgegangen. Und es gab nichts, weil alles abgesoffen war und es erst wieder hergestellt werden musste und man nicht einfach in den nächsten Ort fahren konnte. Also es hilft auch bei anderen Ereignissen, das ist ganz wichtig. Und wir sind einfach derzeit, ja, trotz Corona und den Erfahrungen der letzten Jahre noch immer sehr blauäugig.
Ich würde ja fast sagen, gerade wegen Corona, weil das war ja im Grunde nur eine Regulatorikkrise in vielen Fällen. Also es war ja, ich will nicht sozusagen die Pandemie runterspielen, aber das größte Problem war ja, dass jede Woche eine neue Idee hochkam, was man alles machen kann. Und gar nicht so sehr, dass jetzt wirklich da eine Affektierung der einzelnen Organisationen stattgefunden hat. Also das Mitarbeiter ins Homeoffice schicken war eine regulatorische Auflage und keine Entscheidung, die jemand getroffen hat aus wirtschaftlichen Erwägungen oder sowas oder aus einer Krisenmanagementperspektive raus. Ich glaube, das ist so eine Scheinsicherheit. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen aufgeschrieben, auf die ich nochmal eingehen wollte. Der eine Aspekt ist sicherlich, dass man raushören kann aus deinen Erzählungen, dass die Bedrohungslage, sagen wir jetzt mal ganz, oder die Gefährdungslage eben multiple ist. Also wir haben klassische Naturereignisse. Wir hatten ja jetzt auch irgendwie so einen Mittelspannungsmast, der von der letzten Generation oder Extinction Rebellion oder irgendwelchen Aktivisten hier in Brandenburg niedergesägt worden ist. Ja, wir haben sicherlich auch eine terroristische Gefährdung, weil ich glaube, man kann den Strommast einfach nicht schützen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie das funktioniert, ist es auch relativ einfach, einen großen Schaden anzurichten. Muss man auch mal sagen, kann man jetzt im Internet nachlesen, müssen wir nicht so einladen, aber das ist reine Physik. Vielleicht ist gut, dass nicht so viele mehr Physik studieren. Weiß nicht, ob das sozusagen eine Kompensationsmaßnahme ist, aber und dann haben wir natürlich auch das Thema Cyberangriffe. Und ich meine, du hast jetzt gesagt, wir hatten da einen Angriff. Ne, wir haben natürlich auch einen Angriff gehabt auf die Firma PSI. Ich weiß, das geht in der Öffentlichkeit dann immer so ein bisschen unter, aber PSI ist der Lieferant für die Netzsteuerungssoftware aller Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Ich kenne keinen Übertragungsnetzbetreiber, der nicht von PSI versorgt ist. Die versorgen gleichwohl auch den Gasmarkt sehr stark. Fernleitungsnetzbetreiber wird. Gas ist übrigens ja dreimal so viel Energie geht durchs Gasnetz wie durchs Stromnetz. Das diskutieren wir auch nicht so richtig, aber spielt natürlich gleichwohl auch eine Rolle. Und dann wird ja immer gesagt, naja, das sind ja kritische Infrastrukturen. Und da würde ich auch nochmal sagen, naja, sicherlich sind das kritische Infrastrukturen, aber auch in Teilen, also bei Erzeugung zum Beispiel, haben wir eben virtuelle Kraftwerke, die Primär- und Sekundärenergie am Strommarkt anbieten, die kritisch sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass die einzelne Anlage, die in dem virtuellen Kraftwerk gebündelt ist, eine kritisch ist. Und viele der Solaranlagen sind eben privat betrieben von, was weiß ich, Finanzinvestoren, kommunalen Einrichtungen, den Bauern. Und da ist jetzt das Thema IT-Sicherheit wahrscheinlich nicht so an der Fläche. Und ich habe mal in einer Stromwarte gestanden, und da ist ein Wolkenfeld über so eine große Solaranlage gezogen in so einem Stadtnetz. Das kann man wirklich direkt an der Spannung sehen. Also man konnte sehen, wann die Wolke über dem Feld war und wann sie weg war. Und Wolken kann man halt nicht so richtig gut hervorhersagen langfristig. Ne? Die entstehen und bewegen sich halt.
Genau.
Ja.
Also es ist die Kumulation und die Komplexität, die dahinter steckt. Und mit Komplexität können wir im generellen mangels Wissenvermittlung oder Wissen eher schlecht umgehen. Wir denken mit unserem bisherigen maschinellen Lineardenken und glauben, das geht einfach immer so weiter und das ist bei Komplexität eben nicht zu erwarten, weil ich dann keine Ursache große Wirkung haben kann, zeitverzögerte Wirkungen, hohe Dynamik, die zusätzlich entsteht und das ist ja da auch mit dem Markt geschehen, wenn ich sage, ich tue immer mehr zusammen, steigt die Dynamik, ne? Und irgendwann, auch wenn die Systeme immer besser werden, aber es reicht, wenn das einmal versagt, ne? Das ist das Problem dabei.
Ja, und meine Sicht ist auch mal, ich sitze ja dann auch mit den Geschäftsführern von den Stadtwerken oder was ist mit den Leitern von virtuellen Kraftwerken und die sagen natürlich, ja, ich für meinen Teil bin noch gar nicht so wichtig für das System. Und das mag ja aus deren Perspektive auch stimmen, aber in der Gesamtheit, wenn sich alle halt nicht wichtig finden, haben wir halt doch ein Clusterrisiko, ne? Und das ist Lebensrealität tatsächlich, ja.
Definitiv, und das ist uns oder den vielen Akteuren nicht bewusst. Und ja, daher sind wir auch in der Situation.
Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie, dass wir nicht so frustriert rausgehen. Wobei ich finde schon, ich will nicht Alarmismus sagen, aber eine gewisse Awareness für die Kritikalität finde ich schon wichtig. Jetzt haben wir ja so drei Ebenen, glaube ich, die wir haben. Das erste ist, ich weiß nicht, ob du den Podcast von Dr. Daniel Stelter kennst, der fragt ja dann immer seine Gäste, wir werden jetzt von Herrn Habeck eingeladen, wir beide, du als Papst und ich, weil ich den Podcast gemacht habe. Und was empfehlen wir denn jetzt erstmal sozusagen der großen Politik, wie man mit dem Thema umgehen muss. Vielleicht ist Herr Habeck auch gar nicht der Richtige, vielleicht müssen wir zu Frau Faeser gehen, aber das kannst du erst mal sagen.
Ja, ich denke mal, die Vorsorge ganz generell ist einfach unverzichtbar. Business Continuity Management in Organisationen, wo einfach dieses Thema meistens nicht mit betrachtet wird und die individuelle Vorsorge. Also, weil wir einfach in Zeiten von Unsicherheiten und Überraschungen sind und es wird absehbar in den nächsten Jahren nicht besser, sondern eher noch weiter eskalieren, wenn man nur Geopolitik ein bisschen mit betrachtet. Daher, wir haben eine hohe Versorgungsabhängigkeit, ganz generell. Und je mehr wir uns auf den Puffer schaffen, desto eher können wir was improvisieren und wieder zum Laufen bringen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Stromseite. dass wir endlich akzeptieren, dass man nicht ein Stromversorgung, also ein sehr fragiles System im Wesentlichen, durch Einzelteiloptimierung oder Änderung umbauen kann, sondern es braucht dezentrale funktionale Einheiten, ist mein Thema. Energiezellensystem, das heißt, wo ich die Erzeugung, Speicherung, Verbrauch besser in Einklang bringen kann. Also keine zentrale Steuerung, weil das gerade die Cyberproblematik noch mehr verschärft, sondern kleinere Einheiten. Wie groß oder klein das Ganze ist, das hängt von den Ressourcen ab. Aber ich brauche Unterstrukturen und das ist genau, was derzeit der Markt konterkariert oder die Vorgaben von EU-Seite, dass man dem Markt noch mehr Handlungsfreiheit geben muss von technischer Seite und das zwar im Alltag die Optimierung der Ressourcen bedeutet, aber wenn was schief geht, dann keine regionale Fähigkeit mehr ist, das aufzufangen und der hat die Gefahr, dass sich das großflächig ausbreitet. Das heißt, dieses systemische Denken wäre ganz wichtig und wir können die Weltprobleme nicht lokal oder national lösen, indem wir sehr einseitige Schritte setzen, die global keine Auswirkungen haben, aber unsere eigene Robustheit massiv konterkarieren. Und das erfordert eben systemisches Denken, Zusammensetzen und auch Umgang mit Widersprüchlichkeiten. Das heißt, nicht nur die Experten hören, die einem nach den Schnabel reden, sondern auch die Kritiker einbinden und dann halt versuchen, bestmöglich da eine Lösung zu finden, dass ja das große Ziel dann doch irgendwie erreichbar ist. Das, was wir derzeit machen, ist dazu weder stromseitig noch sonst klimatechnisch irgendwie geeignet, Probleme zu lösen.
Jetzt, das finde ich ja einen ganz spannenden Gedanken. Also dein Credo wäre, wir brauchen eigentlich nicht Redispatch, wo wir von oben nach unten irgendwas, sondern wir brauchen eigentlich das Gegenteil. Wir brauchen eigentlich sozusagen die Stadt, die Versorger vor Ort, die ihr Netz im Wesentlichen versuchen ausgeglichen zu haben und die dann eben bei Unterversorgung abrufen oder bei Überversorgung die Energie anbieten auf dem Strommarkt. Also eigentlich müsste man die ganze Strommarktlogik umdrehen von top-down auf bottom-up. Das erschließt sich mir. Und es wäre ja wahrscheinlich auch einfach nur eine regulatorische Sache. Also da müsste man ja noch nicht mal groß was machen. Wir müssten ja einfach nur sagen, wir drehen das jetzt heute.
Genau, und das ist das größte Problem. Auch in sinnvollen technischen Zugang Umbau eben Speicher, nicht? Die Speicher müssen auch immer beim Einspeichern und beim Ausspeichern Steuern zahlen und dann gibt es Auflagen, ja, es geht nur anders, wenn du nachweisen kannst, dass du nur erneuerbaren Strom lädst. Strom hat kein Marschall und das sind einfach ja ideologisch durchaus getriebene Ansätze, die mit der Physik halt nicht in Einklang zu bringen sind.
Ich kann es ja noch toppen, ich hatte mal eine Projektanfrage von einem Startup, die stellen so Batteriezellen her in Containern und die hatten jetzt eine gebaut, die so groß war, dass die unter die Kritis-Verordnung fällt und jetzt wird diese Batterie dann eben eine kritische Infrastruktur, was heißt es, die ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen müssen für eine Batterie, also ich meine am Ende ist das eine Batterie mit ein bisschen Intelligenz. Und das macht es natürlich nicht attraktiv, in sowas zu investieren. Also auch wenn die das könnten, aber das macht es natürlich total unattraktiv. Also gut, das ist jetzt sozusagen die regulatorische Ebene. Jetzt gehen wir mal eine Ebene tiefer. Wir gehen jetzt zum Deutschen Städtetag oder wir gehen zum Landkreistag, weiß ich nicht, eins von beiden. Was ist denn die Empfehlung, die wir da geben? Das ist ja nicht die große Politik, sondern das sind ja, sagen wir mal, die administrativen Ebenen vor Ort. Was würdest du denn da empfehlen?
Ja, da ist die Empfehlung, die Kommunen müssen die Vorbereitung treffen und das Problem lösen, weil die übergeordneten Strukturen weder erreichbar sein werden und wenn sie erreichbar sind, ja keine eigenen Ressourcen in der Regel haben oder nur minimalste Ressourcen, die unterstützen können. Das heißt, ich muss auf der kommunalen Ebene eben die entsprechenden Vorbereitungen treffen und auch in der Lage sein, dann die Bewältigung zu orchestrieren, was halt auf kommunaler Ebene aufgrund der kürzeren Wege noch am ehesten funktionieren kann. Und da heißt das auch nicht, dass die Kommune jetzt alles machen muss und für alles verantwortlich ist, aber sie muss das orchestrieren. Zum Beispiel, wenn ich ein Krankenhaus habe oder eine Pflegeeinrichtung, die zwar nicht in eigener Hand ist, aber wenn die ihre Hausaufgaben nicht machen, dann werde ich im Anlassfall als Katastrophenschutzbehörde das Problem um den Hals gehängt bekommen. Weil die kommen natürlich und sagen, ja, wir können es nicht mehr lösen. Bitte, ihr seid nun verantwortlich. Ja, und da geht es einfach auch wie in jedem Unternehmen oder jeder Organisation um einfache Ablaufpläne mal, um überhaupt zu klären, was ein Kernthema, vor allem in Deutschland, ist, ist die Wasserversorgung. Funktioniert die Wasserversorgung? Wie lang funktioniert die Wasserversorgung? Welche Gebiete vielleicht nicht? Und wo müssen wir dringend nachbessern? Weil wenn die Wasserversorgung ausfällt, dann ist wirklich aus, weil dann kann man nichts mehr irgendwie organisieren. Und ich glaube auch nicht die Bevölkerung irgendwie ruhig halten. Wobei, es geht nicht um ruhig halten, sondern dass sie sich selbst organisiert, aber ohne Wasser, das ist eben die Toilettenspülung, wo das dann wirklich ein Stressfaktor wird, der halt nicht mehr wirklich bewältigbar ist. Und dann auch Abwasser, Gesundheitsnotversorgung, wie können wir die Spitäler entlasten, weil sonst kollabieren uns die, weil die haben auch nur, die haben zwar Notstromversorgung, aber in der Versorgung massiv abhängig, eben von kommunalen Entsorgungs- und Versorgungsleistungen. Ja, und eben sich einfach mit den Akteuren auch zusammensetzen. Und es gibt doch in Deutschland einige auch Städte mittlerweile, da haben wir auch bei uns in der Gesellschaft einen Vertreter oder mehrere, die schon Pläne dort gemacht haben und zeigen, dass es geht. Und auch eben mit überschaubarem Aufwand, weil das ist immer die große Sorge. Und es ist halt auch, natürlich, wenn ich das Thema mal akzeptiere und hingreife, habe ich sofort 10 neue Themen, die mir bis dahin nicht bewusst waren. Und so geht's weiter. Ne? Und wie bereits angesprochen, es gibt eigentlich keine Kommune, die genug Ressourcen hat, weder personell noch finanziell noch sonst irgendwas. Daher ist das natürlich eine gewisse Herausforderung. Daher auch immer die Empfehlung, es muss einmal ein Commitment von der Führung her geben und dann braucht es einen Kümmerer. Jemand, der sich dem annehmen kann. Und daher die Empfehlung, eben auf Leute zurückzugreifen, die vielleicht schon in Pension sind, die aber aus Einsatzorganisationen oder woher kommen und einen besseren Zugang haben oder auch die Expertise mitbringen, das zu illustrieren. Und dann bringt man auch in absehbarer Zeit was auf die Beine.
Ich würde alleine mal anschließen, weil das hatte ich ja mir noch aufgeschrieben. Das machen wir ja, ich lese dann in meiner Zeitung, der Katastrophenschutzleuchtturm wurde beübt. Ja, die Freiwillige Feuerwehr hat den jetzt aufgebaut, der Power Moon stand und die haben 3 Funksprüche abgesetzt und jetzt ist doch alles gut. Jetzt haben wir uns doch ausreichend auf den Blackout vorbereitet. Was sagst du dazu?
Ja, das ist so wie ein Notstromtest. Das ist keine Blackout-Übung. Aber für Blackout-Übungen kann ich eine kleine Werbung machen. Wir haben ein Planspiel entwickelt, Neustart, wo man genauso Situationen in Gemeinde spielerisch beüben kann, wo die Akteure zusammenspielen müssen und eben erlebt in dieser Simulation, was es bedeutet, wenn ich nicht vorausdenke, wenn ich nicht rationiere, wenn ich die Bevölkerung nicht einbinde. Und wir haben da mittlerweile sehr viel positives Feedback und es gibt gerade Absicht, das in Deutschland auch vielleicht breiter einzusetzen, in Frankreich. Läuft jetzt der Projekt, Dänemark gibt es Anfragen, also es gibt schon aus unterschiedlichen Regionen, was uns sehr freut, es ist uns anscheinend gelungen, nicht nur ein Spiel zu machen, sondern wirklich ein Planspiel, eine Simulation, wo man auch wirklich trainieren kann und ich habe erst nächste Woche auch wieder mit einem Krankenhausbetreiber so ein Spiel, in Deutschland war ich auch schon in ein Krankenhaus eingeladen, wo man auch, wenn das nicht jetzt unmittelbar die Kernthemen sind, die man selbst zu bewältigen hat, kann man genauso in diesen Bereichen einsetzen, weil Krisenmanagement bedeutet immer Abstraktionsfähigkeit zu trainieren. Das heißt, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken. Und da ist egal, wie das Szenario ist oder ob das jetzt zu meinem Alltag passt. Und mein Zugang ist sogar, wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann ist er wahrscheinlich nicht geeignet für einen Krisenstabsarbeit oder Mitglied zu sein. Also man kann damit auch die Personalauswahl vielleicht optimieren und ja, und das, was auch zusätzlich ist, es macht trotz des Ernstes des Themas und kritische Entscheidungen, die zu treffen sind, auch immer gewissen Spaß, das heißt, es trägt auch zum Teambuilding bei.
Jetzt, ich wollte es eh noch ansprechen, weil es ja auch hinter dir steht, sieht man natürlich nicht in dem Ton-Podcast, aber was kostet das, also wenn ich jetzt sage als Bürgermeister, ich will da mal anfangen, was muss ich dann investieren?
Ja, das sind 250 Euro brutto, das heißt, wenn man die Umsatzsteuer wegnimmt, ist es 210 Euro, glaube ich. Also echt lächerlich. Und vor allem, da kann ich wirklich ernsthaft eine Übung ansetzen, wo ich vor allem die vielschichtigen Probleme, die auftreten können, darstellen kann und auch für die Vorsorge einiges gleich mitnehmen kann. Weil wenn man das einfach durchsimuliert einmal und wenn ich sogar noch gescheiter bin, mache verschiedene Course of Action Durchgänge. Das heißt, ich probiere auch unterschiedliche Dinge aus und kann da schon ziemlich realitätsnah, glaube ich, feststellen, ist das geeignet oder vielleicht doch nicht so guter Weg. Zum Beispiel Law and Order und solche Geschichten. Ne?
Wir entwickeln gerade ein Planspiel oder ein Szenario bei uns im Krisenmanagement, nur um das nochmal zu unterstreichen. Das ist in einem Raumschiff, weil ich auch immer möchte, dass das möglichst abstrakt ist, weil es erstmal um Methodenkompetenz geht. Also insofern macht das sicher Sinn. Aber das ist jetzt auch so die Überleitung in die dritte Ebene. Wir dürfen jetzt vom Wirtschaftsverband sprechen. Weiß ich nicht, können wir uns einen aussuchen, Familienunternehmer oder BDI oder so. Ja, wahrscheinlich BDI. Drunter machen wir es nicht. Also gehen wir zum BDI. Was ist denn die Empfehlung an die Geschäftsführungen, an die handelnden Personen in Unternehmen?
Ja, im Prinzip wieder sehr ähnlich. Also es geht um die Mitarbeiter mal, dass die eigene Vorsorge betreiben, weil sonst sind sie noch für den Wiederanlauf nicht verfügbar oder haben schon vorher Probleme. Auch jetzt beim Runterfahren vielleicht, dass sie sagen, so, ich gehe jetzt zu meinen Kindern, weil ich weiß nicht, was dort passiert. Und damit kann ich eben auch Schäden vermeiden. Und das andere ist halt einfach genauso wieder die Ablaufpläne. Wie kann ich meinen Betrieb geordnet herunterfahren? Welche Zeitfenster habe ich? Was natürlich beim Dienstleister anders ist, wie jetzt in der Produktion, wo es oft um wenige Minuten, wenige Stunden geht, wo dann wirklich erhebliche Schäden entstehen können, bis total Schäden, ne? Wo oft nicht bewusst ist. Und das überrascht mich dann auch immer wieder, eben nicht einmal für einen normalen Stromausfall die Ablaufpläne klar definiert sind, weil wir es zum Glück so selten haben, aber halt das Potenzial dann größer wird, dass der Schaden größer wird. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwas aufrechtzuerhalten, außer ich bin in einem Bereich, wo ich wirklich einen Notbetrieb sicherstellen muss, aber das ist in sehr wenigen Bereichen, das ist hauptsächlich Infrastruktur noch, aber auch dort ist meistens nichts möglich. Das heißt, geordnetes Runterfahren, schauen, dass die Mitarbeiter sicher nach Hause kommen und dann grobe Überlegung haben, was braucht es, damit ich möglichst rasch wieder hochfahren kann. Und das war es eigentlich dann schon wieder. Ne? Und da haben wir eben diesen Leitfaden, der jetzt gern närrisch ist, natürlich je nach eigene Tätigkeit sicher im Detail noch anzupassen ist, aber wenn man das hernimmt, dann glaube ich, kann man schon sehr viel erreichen.
Vielen Dank. Ich würde nur noch mal einschränkend sagen, ich glaube, es sind dann doch mehr Bereiche, als man glaubt. Also mein Nachbar, die betreiben so eine kleine Kantine, beliefern auch mobile Pflegedienste. Das ist natürlich schon so, dass auch die irgendwie weiter funktionieren müssen, weil sonst verhungern die Einwohner, die Bewohner, aber die können ja nicht mehr kochen. So, also wir sourcen ja auch viel aus, sozusagen. Also insofern, da muss doch jeder nochmal gucken, was ist eigentlich mein Kundenklientel? Bin ich vielleicht doch irgendwie kritisch, bevor ich dann die Tür zumache? Aber das hast du ja auch schon im Gespräch gesagt, ne? Also.
Ja, und die Frage ist, ist es mit sinnvollem Aufwand sicherstellbar, dass das funktioniert? In den meisten Fällen, ja, so ein lokaler Verpfleger vielleicht noch, aber sonst ist es sehr schwierig, weil ich sehr viele Abhängigkeiten habe von der Kommunikation, Treibstoff, Fahrer wieder. Ne? Und daher eher die Kunden darauf aufmerksam zu machen. Und meine Empfehlung ist, dass die Kunden ein Paket zu Hause haben und sich auch selbst für ein paar Tage zumindest einmal selbst versorgen können. Und dass ich dann natürlich versuche, die Prozesse vorzubereiten, dass ich möglichst rasch, wenn der Strom wieder da ist, wieder anfangen kann. Auch wenn die Kommunikation vielleicht auch nicht funktioniert. Aber dazu muss ich wissen, wo kriege ich die Ressourcen her? Weil meistens haben wir die auch nicht jetzt eine Woche oder 14 Tage eingelagert, sondern ein, zwei, drei Tage, ne? Weil es auch wieder frisch zurückkommt. Ne? Und daher geht es genau, diese Abläufe, Prozesse durchzudenken und daraufhin abzuchecken, was kann man machen, was ist realistisch möglich und was ist eben nicht möglich. Ne? Und die Rückmeldung vor allem vor der Lebensmittelindustrie war immer wieder, sie sind froh, dass sie das gemacht haben, weil sie, obwohl sie die Prozesse kannten, erst jetzt bewusst worden ist, was da wirklich alles zusammenhängt und dann eben nicht geht, weil was man sonst im anderen Fall erwarten würde. Ne? Also man lernt auch sehr viel über sich selbst, natürlich auch wichtig, nicht nur im eigenen Saft, sondern auch mit den Kunden, Lieferanten, das immer abzustimmen, weil das natürlich wichtige Wechselwirkungen sind. Ne?
Ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch ganz lange plaudern können. Mir sind ganz viele Ideen gekommen. Ich glaube, wir müssen, wenn du bereit bist, nochmal an anderer Stelle irgendwie über ein Thema sprechen.
Gerne.
Ich hoffe, wir konnten vermitteln, dass Vorsorge wichtig ist, auch wenn meine flapsigen 3 Tage, ich bleibe immer noch dabei, fangen wir mal an, uns überhaupt mit dem Thema Gedanken zu machen und zur Not gibt es ganz lange Nudeln. Ich hatte dann unter einer der Kommentare in dem YouTube-Video war, da habe ich gesagt, dann gibt es halt mal Nudeln ohne Soße. Das wäre ja lächerlich. Ich glaube, so lächerlich ist das nicht. Also man kann froh sein, wenn man die Nudeln noch gekocht kriegt. Insofern.
Das kommt oft, was mache ich mit den Nudeln, wenn ich nicht kochen kann? Ich sage, ein, zwei Tage ohne gekochten kommen alle locker aus, solange der Strom nicht da ist. Wenn der Strom als verlängert dauert, wird es natürlich problematischer. Aber es geht darum, ich kann dann wieder kochen, aber ich bekomme nichts zum Kochen. Und das muss man in die Köpfe wieder bringen auch. Ne?
Genau. Also insofern fangen wir mal an, uns mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen auf allen Ebenen. Insbesondere sind auch die politisch Verantwortlichen eingeladen. Jetzt wird Herr Habeck wahrscheinlich meinen Podcast nicht hören, leider. Aber vielleicht der ein oder andere kommunale Vertreter, der das auch mal mit in den Stadtrat nehmen kann. Neustart packe ich in die Shownotes. Ich danke dir und vielleicht hören wir uns bald mal wieder.
Danke. Würde mich freuen.
Ja, soweit mein Interview mit Herbert Sauruck. Wir haben jetzt die halbe Stunde, die ich für das Interview immer anpeile, deutlich überschritten. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Ich fand die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema aber durchaus interessant und diskussionswürdig. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen diese Folge ein bisschen länger. Was kann man jetzt mitnehmen, wenn man der Folge zugehört hat, wenn man dem zugehört hat, was Herbert Sauruck gesagt hat? Ich denke, das Erste, und das war ja auch der Anlass unseres Gesprächs, ist es, Vorsorge ist notwendig und eigentlich unerlässlich, und zwar auf allen Ebenen. Auf der individuellen Ebene, wo ich mir Gedanken machen muss, wie ich im Zweifelsfall 14 Tage überstehe. Auf der kommunalen Ebene, auf der Ebene meines Unternehmens, denn wenn ich mich da nicht vorbereite und meine Mitarbeiter nicht vorbereitet sind, dann fahre ich womöglich mein Unternehmen gar nicht mehr hoch nach einem Blackout. Aber eigentlich ist Vorsorge auch gesamtstaatlich notwendig. Jetzt bin ich kein Politiker, deshalb werden wir dieses Thema nicht ändern können. Aber vielleicht ist der eine oder andere ähnlich schockiert wie ich, wenn man das Interview gehört hat. Und dann kann man ja dafür auch nochmal Werbung machen an den einen oder anderen Stellen. Aber vielleicht fangen wir an, das zu ändern, was wir wirklich in der Hand haben. Private Vorsorge und Vorsorge im Unternehmen. Zweitens, die Folgen eines Blackouts sind extrem. Ich denke, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen aus unserer heutigen Perspektive, was das bedeutet, wenn wir einen Stromausfall haben, der länger als 6 Stunden geht. 6 Stunden ist nicht lang, das ist nicht mal ein ganzer Arbeitstag. Aber wenn wir nach 6 Stunden schon den Zusammenbruch von Lieferketten haben und die Wiederherstellung danach komplex ist, dann können wir uns vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn mehrere Tage in bestimmten Gebieten der Strom ausgefallen ist. Das Leben, wie wir das täglich leben, kommt eigentlich zum Erliegen und wir befinden uns konstant im Notmodus. Und ich denke, das muss man sich schon bewusst machen, welche krassen Folgen ein Blackout hat. Da mag die Wahrscheinlichkeit noch so gering sein, die Folgen sind extrem. Ja, und deshalb ist es eben durchaus wichtig, sich auch mit der Frage zu beschäftigen, was kann denn da alles passieren? Das ist umso mehr wichtig, weil wir drittens im Grunde eine völlig unvorbereitete Gesellschaft haben. Vielleicht nicht völlig unvorbereitet, aber weite Teile der Gesellschaft, und damit meine ich alle Akteure, staatliche Akteure, private Akteure, Unternehmen, Bürger, sind im Grunde auf das Szenario nicht vorbereitet. Wir haben auch anders als in Österreich auch gar keine nationalen abgestimmten Prozesse, wenn es um die Notversorgung mit Lebensmitteln geht. Wir wissen nicht, wie die Supermärkte vor Ort agieren. Wenn es morgen zu einem Blackout kommt, dann laufen wir völlig unvorbereitet in die Katastrophe. Und ich will das immer nicht so gern anführen, aber wir sind auch unvorbereitet in die Pandemie gelaufen und vielleicht erinnern wir uns alle zurück, wie das war, als der erste Lockdown angekündigt wurde. Und hier war das gesamte gesellschaftliche Leben ja nicht zum Erliegen gekommen, sondern es ging in Anführungsstrichen nur um eine Pandemie. Also wir laufen hier in eine Vollkatastrophe und haben kaum Vorbereitung. Viertens, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das Stromnetz ist anfällig für Blackouts. Die Wahrscheinlichkeit steigt eher, als dass sie abnimmt. Wir haben es mit einem extrem komplexen System zu tun, dessen Komplexität auch immer weiter gesteigert wird. Und wir haben eine ganze Vielzahl von Bedrohungen, die auf dieses System wirken. Seien es Cyberangriffe, seien es physische Angriffe, seien es hybride Angriffe, aber auch Naturkatastrophen, Sonnenstürme. Es gibt also eine endlose Palette an Risiken oder an Bedrohungen, die auf dieses System wirken können. Und es ist eben an ganz vielen Stellen fragil. Und deshalb ist es einfach relevant, das Thema, und deshalb kann man das Blackout-Risiko aus meiner Sicht auch nicht negieren. Und das ist dann vielleicht auch schon sozusagen die Kernessenz des Gesprächs, dass wir alle gemeinsam, ja, meine Hörer, aber auch Unternehmen und so weiter, sich Gedanken machen können, wo sie in ihrem Ökosystem stehen und dann smarte und vor allem pragmatische Ansätze finden, wie wir diese Krise bewältigen. Denn wenn sie eingetreten ist, dann ist es definitiv zu spät. Ja, das war die Folge Krisenhacks für heute. Ich freue mich weiterhin oder vielleicht auch insbesondere nach dieser Folge über Feedback zu meiner Arbeit. Das immer gern an redaktion@krisenhacks.de. Krisenhacks, ein Wort und dann das englische Hack, also H-A-C-K. Oder über LinkedIn, da kann man mich anschreiben, da heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Da freue ich mich auch über Themenvorschläge. Und der eine oder andere Vorschlag ist durchaus schon bei mir eingeprasselt. Diese werden auch alle berücksichtigt in unserem Redaktionsplan und erscheinen dann in den nächsten Folgen. Ich danke fürs Zuhören und sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.